Ja, so geht's mir auch. So geht's mir auch. Ich habe auch angefangen. Ich habe dann, also das mit dem Video habe ich direkt verstanden, dass ich das einfach nicht hinkriege. So nach dem ersten Schnitt, dann habe ich das gleich sein lassen. Dann habe ich noch probiert, so ein paar kurze Snippets zu machen, weißt du, so von den interessantesten Stellen, dass man noch so 1 Minuten Snippets macht für YouTube Shorts oder für TikTok oder keine Ahnung, was auch immer. Aber auch das, du steckst da so viel Arbeit rein und der Outcome ist mäßig. Und wenn du es nicht übergut machst, du musst das ja mit den ganzen, du musst die Captions reinschneiden und dann noch die richtige Stelle finden und so weiter und so fort, dann kriegst du auch nur Hate. Ich habe so viele Hate-Kommentare darauf bekommen, dass ich mir gedacht habe, nee, ganz im Ernst, ich hau weiterhin ganz normale Soundfolgen raus
Ja,
und gut
okay.
ist.
Ja. Ja, gut, aber von Kommentaren darf man sich, glaube ich, nicht beeinflussen lassen. Also, ich meine,
Das stimmt.
man wird halt nur besser, wenn man es probiert, ne?
Ja,
Also.
voll.
Ja.
Nee, also ich bereue es nicht, das probiert zu haben. Ich habe jetzt die Erfahrung, was das an Aufwand bedeutet und jetzt weiß ich, wie viel Zeit ich dafür brauche und eventuell mache ich das auch mal wieder, aber das erstmal nicht. Development Environment. Development Environment. Development Environment. Development Environment. Development Environment. Development Environment. Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und mein heutiger Gast ist Webentwickler, Familienvater, Entrepreneur und der Ozean wowt ihn. Nach Feierabend von seinem Web-to-Print-Startup, das er gemeinsam mit seiner Frau führt, und dem Familienalltag, findet er auch noch genug Zeit, um sein Glück an den virtuellen Pokertischen zu versuchen. Herzlich willkommen, Philipp Scheidt.
Hi, sehr schöne Introduction. Ich dachte, ich müsste sie selbst machen und hatte mir ein, zwei Stichpunkte gemacht, weil ich gerne bei sowas immer was vergesse. Sehr gut, hätte es nicht besser machen können.
Super, danke schön. Ja, ich habe es mir fest vorgenommen, seit neuestem mehr Wert auf die Introductions zu legen. So seit 2, 3 Folgen mache ich das.
Voll gut. Man fühlt sich gleich wie zu Hause.
Ja. Perfekt, das freut mich. Ja, fangen wir vielleicht mal. Ich meine, du bist Webentwickler in allererster Linie, würde ich jetzt mal
Ja,
behaupten.
tatsächlich, ja. Damit ging alles los, ja.
Damit ging alles los, genau. Wie ging denn alles los? Seit wann bist denn du Webentwickler? Seit wann machst du das? Wie kamst du dazu?
Genau, ja, das Witzige in meiner Lebensgeschichte ist eigentlich, dass damit tatsächlich alles losging. Und zwar habe ich, glaube ich, während, also auf jeden Fall noch vorm Abi, habe ich angefangen, Webseiten zu bauen. Und zwar war das damals noch HTML4-Zeiten mit PHP, keine Ahnung, irgendwas 3 oder 3.4, ich glaube 4 war gerade neu. Wir hatten einen Counter-Strike-Clan und der brauchte halt eine Webseite. Und mich hat das schon mal irgendwie interessiert und habe dann angefangen, die ersten HTML-Seiten zu machen. Das war noch so zu der Zeit, wo man Bilder mit JavaScript für den Hover-Effekt ausgetauscht hat und so, dass man so Buttons auf der Webseite hatte und die dann einen anderen Hover-Effekt hatten und so. Das war so die Area. Das hat sich immer irgendwie weiterentwickelt und dann haben wir irgendwie für einen lokalen Tierarzt das irgendwie gemacht und das war so der allererste große Auftrag. Ein Kollege aus unserem Clan konnte gut designen und dann haben wir so mehrere Projekte irgendwie zusammen gemacht und als ich dann Informatik habe angefangen zu studieren in Frankfurt, Diplom-Informatik, habe ich dann ja, mir quasi einen Studentenjob gesucht und das war in der Agentur. Und bin da sozusagen als Praktikum reingekommen und dann haben sie schnell gesagt, okay, ist das eigentlich nicht mehr Praktikum, du kannst ja schon eine komplette Webseite bauen und habe dann da mehr CSS und so gelernt, weil mein Kollege hat das vorher dann einfach in, jetzt habe ich die Software vergessen, die man früher benutzt hat, die HTML erzeugt hat, so ganz schrecklich,
Dreamweaver.
Dreamweaver, ja,
Adobe
genau.
Dreamweaver, ja.
Ja, genau. Und da habe ich dann halt irgendwie mit PHP dann alles zusammengefrickelt, konnte aber noch kein Frontend und konnte ein bisschen HTML, aber halt nur so rudimentär. Das habe ich dann alles in der Agentur gelernt und alles hat damit angefangen, weil ich da auch meine Frau kennengelernt habe. Die kam dann da irgendwann reingestiefelt und hat Projektmanagement gemacht. Nicht sehr lange, weil sie auch so ein bisschen Quereinsteiger war. Sie ist eigentlich Politikwissenschaftlerin. Und da haben wir uns kennengelernt und dann zusammen in Frankfurt gewohnt und ja, so kam eins zum anderen und irgendwann kamen dann halt Kinder dazu und sie hat den zwischendurch natürlich zweimal den Job gewechselt, irgendwie war dann bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und während wir dann so Kinder bekamen, waren wir eigentlich die ganze Zeit schon so, ah, wir müssen irgendwie aus unseren Jobs raus und wir müssen irgendwie was selbst machen und lass uns doch was zusammen machen und irgendwie so und das war immer so die große Vision und durch die Kinder kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, hey, wie kriegen eigentlich unsere Eltern, die 200 Kilometer weit entfernt sind, mit, was unsere Kinder so machen? Ja, ja. Und dann sagte meine Mutter, du bist doch Webentwickler, kannst du nicht irgendwie so eine Webseite machen? Mhm. Und dann, ja, das kann man machen. Und so ging es dann irgendwie los. Ich war dann zu der Zeit schon so spezialisiert auf Content-Management-Systeme. Und das war natürlich dann ein leichtes, ein Content-Management-System aufzusetzen, was halt für uns diese Yay-Line, wie wir es dann hinterher genannt haben, zu bauen. Und dann kam so die Idee, hey, cool, es benutzt halt irgendwie meine Schwester, es benutzen wir, es ist schon multitenant-fähig, lass es uns doch irgendwie vermarkten. Und so ging die Geschichte dann immer weiter und irgendwann ist es dann ein kleines Business geworden und jetzt ist es ein kleines Business. Ja.
Cool, mega. Bilderbuch-Story. Aber es fängt auch sehr, sehr klassisch an. Ich glaube, bei vielen hat es mit Counter-Strike angefangen, also zumindest in unserem Alter, denke ich, hat es alles mit Counter-Strike angefangen, dass die Designer haben dann immer diese, man konnte doch früher auch in die Wände sprühen, man konnte doch immer so Text sprühen bei Counter-Strike.
Ja,
Das haben dann immer die Designer gemacht und die Entwickler haben dann immer irgendwie die Webseiten dazu beigesteuert. Ja, stark.
Ja, ich habe eigentlich mein allererstes Content-Management-System war das News-System für unsere Clan-Seite. So. Mhm. Also so lange mache ich schon Content-Management-System, fällt mir gerade ein.
Krass, und das war auch PHP-basiert alles.
Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe eigentlich mit PHP angefangen und programmiere heute immer noch in PHP und habe es auch einfach nie bereut, mich in eine Richtung so krass weiterzuentwickeln. Natürlich kann ich auch, keine Ahnung, JavaScript und TypeScript und ich kann Vue und so weiter und den ganzen Frontend-Kram, das kam dann irgendwann einfach dazu, weil irgendwann überlegst du dir dann halt auch so, hole ich mir immer noch einen Frontendler dazu oder noch einen Designer dazu und irgendwann denkt man dann so, ach ja komm, das schaffe ich halt irgendwie selbst und immer mehr reingelesen und jetzt durch das Startup habe ich dann eigentlich noch viel mehr Design dazu gelernt und UX dazu gelernt und von anderen UX-Lern gut so Sachen abgeguckt und so weiter und jetzt verstehe ich mich eigentlich so als Full-Stack-Entwickler.
Krass, mit UX-Erfahrung auch noch. Ist ja schon über das Full-Stack hinaus quasi.
Ja, irgendwann sitzt du halt davor und du siehst halt einfach, wie die Kunden es benutzen oder kriegst Feedback von den Kunden und dadurch lernst du halt ja Sachen mit. Und dann guckt man sich halt an, ja, wir machen das eigentlich so die Großen. Ja. Also, okay, die benutzen das und das und das und das und viel über Material Design gelernt, weil unsere App in Material Design ist. Und dann kommt man, also man kommt halt ohne sozusagen, heute setze ich mich hin und lerne UX, kommst du halt irgendwie rein, weil du halt irgendwie irgendein Problem hast und irgendwie weißt, der Kunde kriegt es halt nicht hin. Also er versteht halt einfach nicht, was ich da ihm bieten will sozusagen. Mhm. Also muss ich es irgendwie anders bauen. Und dann probierst du es anders, lädst hoch, guckst nach und er sagt, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay, wieder was gelernt.
Krass. Ja, das stimmt. Ich finde, das ist auch ein ganz großer Punkt. Also ich glaube, es gibt viele Startups oder viel Content da draußen, der einfach nicht richtig an den Mann gebracht wird, weil dieses zu verstehen, wie man seinen USP richtig ausdrückt, was überhaupt der eigene USP ist und wie man den an den Mann bringt, ist echt kompliziert. Echt kompliziert und aber auch der Schlüssel irgendwie.
Voll. Also ich glaube, wenn ich so zusammenfassen würde, also wir machen das mit Yay, das hieß vorher, hieß es noch, ich will ein Pony, jetzt Yay seit 5, 6 Jahren oder wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich das flickste 7. Jahr sozusagen. Und wenn ich zusammenfassen müsste, was das ist, was so mich am meisten verändert hat, über Businesses nachzudenken, dann ist es tatsächlich dieses Positionierung. Ja? Also was biete ich an wen und was ist mein Unique Selling Point, wie es so schön heißt. Also wie stelle ich das dar? Ja? Und rein theoretisch ist es ja auch schnell erklärt sozusagen. Ja, du willst halt eben nicht ein Produkt an jeden anbieten, sondern du möchtest halt möglichst dich auf irgendjemanden halt beschränken. Aber ganz Konkretes dann halt zu machen und zu sagen, okay, wie sieht denn jetzt unsere Startseite aus? Und wie sieht denn jetzt die eine Landingpage zum Keyword XY nach oder so? das ist so das, wo ich am meisten viel gelernt habe, wo ich auch vorher immer so gedacht habe, so, boah, Marketing, also ich habe dann in ja, der Agentur gearbeitet, wo ich meine Frau kennengelernt habe und das war halt immer so, wenn dann so die Marketing-Jungs da so reinkamen, dann hast du immer gedacht so, boah, nee, das ist halt echt eine fremde Welt, so, ja. Also auch so, ja, du weißt ja, glaube ich, was ich meine.
Yeah.
Und dann immer so ein bisschen so Berührungsängste gehabt fast, ne? Und als wir dann angefangen haben und gesagt haben, hey, wir haben das Produkt eigentlich fertig und es funktioniert auch schon und es hat zumindest mal für ein, zwei Personen halt irgendwie ein Produkt-Market-Fit, ist es halt irgendwie kein Problem, so nach dem Motto, eigentlich müsste das zu vermarkten sein, überhaupt kein Problem sein, wenn man so will, ne? Und wir haben ja halt gedacht, naja, muss ja reichen, dass wir eine Facebook-Seite aufmachen. So. Das war so unser Marketing am Anfang. Und wir haben gedacht, dass das wirklich reichen würde. Und unsere Kollegen, die dann halt so in Marketingagenturen waren, waren dann so, ja, es wird wahrscheinlich nicht reichen. So. Und diese ganze Reise, die wir dann gemacht haben mit, wie verkauft man sein Produkt und so weiter, das ist so das Signifikanteste, was ich so die letzten Jahre gelernt habe. Ja.
Krass, aber krass, dass ihr da auch so lange schon dran seid. Aber bevor wir jetzt zu Jay noch springen, nochmal ganz kurz zum Werdegang.
Klar.
Das heißt, du warst dann während deines Studiums, hast du schon angefangen zu arbeiten. Das war dann auch kein Praktikum, sondern du hast angefangen zu arbeiten. Du hast dein Studium trotzdem noch fertig gemacht.
Aha.
Und warst dann bei der Agentur in Frankfurt, warst du dann nur bei der einen Agentur oder hast du dann noch ein paar Agenturen, bevor du dann quasi ausgestiegen bist und, oder beziehungsweise bist du überhaupt ausgestiegen? Das ist natürlich noch die Frage.
Ja, genau. Also es war so, ich habe dann tatsächlich bis ich die Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich nur für diese eine Agentur gearbeitet und ich war da auch so ein richtig guter goldener Esel für die, ohne es halt zu wissen. Also ich habe da so für, keine Ahnung, 12, 15 Euro die Stunde gearbeitet und die haben halt einfach wahrscheinlich eher so 120, 100 Euro irgendwie abgerechnet. Und ja, genau, irgendwie so was um den Dreh muss es gewesen sein. Und habe halt einfach immer gedacht so, naja, ich bin halt einfach nur ein Student, da kriegt man halt nur Studentengehalt, so nach dem Motto. Und in dem Moment, wo ich dann halt irgendwie so berechnet hatte, okay, jetzt bin ich irgendwie mit dem Studium fertig und jetzt meine Eltern haben mich halt auch gut während des Studiums finanziert, also das war halt nie so das Problem eigentlich, sondern es war halt immer so die extra Money, die ich so dazu hatte. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, ja, was müsste man denn jetzt eigentlich als Stundensatz aufrufen, um davon ganz alleine leben zu können? Und dann habe ich halt so festgestellt, okay, es muss ja halt eher so das Fünf- oder Sechsfache sein. Und habe das halt der Agentur gesagt und die sind halt hinten rübergefallen. Also die ging es halt zu dem Zeitpunkt schon nicht so ganz gut. Die sind dann jetzt, haben halt auch Insolvenz angemeldet und genau, und da war dann halt irgendwie klar, okay, mit denen geht es halt so nicht weiter. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich? Und da war es aber dann auch einfach schon so, dass mich halt schon so ein paar Kunden kannten, dass mich halt Freunde kannten, die dann irgendwie ein Projekt gerade angefangen hatte, auch ein Pokerprojekt witzigerweise. Ist leider nie gelauncht worden, aber war dann auch eben dieser Berührungspunkt so. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen auch auf jeden Fall den CTO, wir sind mit unserem halt so total unzufrieden und hast du nicht Bock und wir können sogar Anteile machen und so weiter. Und das war so mein Sprung in die Selbstständigkeit. Und parallel dazu hat meine Schwester für den Ravensburger Buchverlag, war sie Redakteurin und hat da auch gemeint, so, oh, wir könnten auch irgendwie so ein bisschen IT-Unterstützung brauchen. Wir haben so eine Reihe, Tiptoy heißt das, das kennst du bestimmt auch.
Das ist das mit dem Stift, so, wo man irgendwo drauf drückt und dann spricht der. Mhm.
Exakt, ja, genau. Es ist halt so eine Technologie, UID-Technologie und die wird halt in China programmiert. Das heißt, die geben halt die Programmierung des Chips raus und da brauchten sie halt auch jemanden. Und das waren so meine zwei richtig großen Projekte und was ich halt für Ravensburger dann gebaut habe, ist halt im Prinzip, ich habe den Content-Management-System gebaut, damit die auch überhaupt ihre ganzen Sounds organisieren konnten und so weiter.
Ach, krass.
Und das war natürlich ein super geiler Einstieg in die Selbstständigkeit, weil die hatten dann halt sofort halt tausende von Follow-up-Projekten, weil klar, du hast das eine Buch gemacht, dann kam halt direkt das nächste Buch, dann kam das nächste Buch und wir haben das System dann immer weiter gebaut oder ich sage halt wir, weil ich dann eine Mitarbeiterin hatte, so eine kleine Studentin, die mir super gut geholfen hat und die halt natürlich auf das Produkt auch voll Bock hatte. Mhm. Und somit war das halt der Einsprung in die Selbstständigkeit. Und dann bin ich so ein bisschen rumgesurft. Dann habe ich so festgestellt, ja, okay, das ist cool irgendwie. Und das bezahlt so meine Rechnung mit Ravensburger und was möchte ich irgendwie noch machen, und hat dann so festgestellt, ja, ich möchte eigentlich mehr so in diesen Coaching-Bereich gehen, weil ich dann, sobald ich aus der Agentur raus war, habe ich unfassbar viel angefangen, dazu zu lernen und mir selbst beizubringen. Und habe dann festgestellt, ja, okay, das war irgendwie die richtige Richtung und das ist interessant auch für andere Leute. Und war dann so ein bisschen so Consultant, sag ich mal. Also, dass ich halt wirklich in Teams reingegangen bin und gesagt habe, hey, wie macht ihr denn eure Qualitätssicherung und wie macht ihr dies und wie macht ihr das? Und da so ein bisschen beraten habe und mitgeholfen habe und auch hands-on gemischt mit Weiterbildung gemacht habe. Und das war so meine Selbstständigkeit eigentlich bis 2020. Und da habe ich dann die erste Festanstellung angenommen.
Wieso das?
Ja, in Deutschland selbstständig sein ist halt immer noch so eine Sache. Ja. Ne? Du kannst halt irgendwie eine Company haben mit, keine Ahnung, 50, 60 Mitarbeitern. Hatte ich jetzt nicht, aber ich kenne halt Kollegen, die das hatten. Und die haben halt keinen Kredit fürs Haus bekommen. Wo du dich so denkst, irgendwie 50, 60 Mitarbeiter und du vertraust der Person nicht, dass sie es nicht schafft, halt irgendwie einen Hauskredit abzubezahlen. Das ist halt absolut absurd. Und was wir dann aber gemacht hatten, war, dass wir uns halt dann schon die Jahre halt auf Yay konzentriert hatten und somit hatte ich auch ein Jahr quasi ohne Rechnung dafür programmiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es mal irgendwie ein Hauskauf sein sollte und jetzt halt irgendwie auch das zweite Kind unterwegs ist, lass uns, einer von uns muss in die Festanstellung und das war dann im Endeffekt ich. Ja. Und habe dann 2020 bei Lilidoo angefangen, die verkaufen Windeln online.
Ja, yeah, kenn ich.
Als Senior-Entwickler und bin dann sozusagen sehr, sehr, sehr verspätet als Festangestellter oder habe sehr, sehr, sehr verspätet die Festangestelltenkarriere begonnen. Yeah. War da jetzt bis Mitte 2020 und jetzt seit Sommer 2022 arbeite ich bei Private Packages in Berlin.
Ah, krass. Moment, aber bis Sommer 2020, du hast gesagt, du bist mit 2020 bist du, hast du dort überhaupt angefangen?
Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Sommer 2022, Jahr Sommer, habe ich dann den Job gewechselt.
Verstanden. Genau. Ich dachte, vielleicht warst du dann 3 Monate oder so, keine Ahnung. Okay, krass. Das heißt, die ganze Zeit davor warst du selbstständig, auch als Coach beziehungsweise in Teams. Ja, cool. Also jetzt bis auf den Kredit, was ich voll nachvollziehen kann, weil ein Kollege von mir ist selbstständig, hat eine Agentur mit, lass mich nicht lügen, 6, 8 Mitarbeitern. Und der hat gesagt, weißt du, ich verdiene so viel, dass ich als Angestellte könnte ich jetzt locker einen Kredit aufnehmen und mir ein Haus kaufen und ohne Probleme abbezahlen. Aber das Einzige, was mir übrig bleibt, wenn ich mir ein Haus bauen möchte, ist, ich muss einfach Cash zahlen. Ich muss einfach so viel machen, dass ich es Cash zahlen kann.
Ja. Es ist so absurd, ja. Aber es ist wirklich so. Ja. Ja.
Völlig wahnsinnig. Also, ja. Krass. Ich weiß gar nicht. Das, ich war ja auch lange Zeit selbstständig und viele Freunde von mir sind selbstständig und es verwundert mich nach wie vor, wie man auf diesen wackeligen Beinen eine stabile Wirtschaft für KMUs oder auch Selbstständige einfach aufbauen möchte. Ich habe viele Fragen.
Ja, vor allen Dingen, es sind ja auch noch ganz andere Probleme, wenn du dann tatsächlich auch mal eine Familie hast irgendwie. Und klar, wir haben dann irgendwie geheiratet und sind halt irgendwie in die Falle gefallen. Ich war dann privat versichert, habe dann natürlich ganz gut verdient irgendwie und meine Frau musste dann auf einmal, oder wir mussten dann zusammen halt höhere Versicherungssummen bezahlen. Dann kamen die Kinder dazu, die mussten dann privat versichert werden. Die Privatversicherung hat die halt nicht aufgenommen und solche Geschichten. Also nur so Krams halt irgendwie, wo man halt vorher keine Ahnung hatte, wie schlecht gestellt man ist als Selbstständiger. Und jetzt ist es einfach so, ich bin gesetzlich versichert, ich habe halt irgendwie meinen Angestelltenjob und die Kinder, also alle sind über mich familienversichert. Und es ist so total easy. Es ist einfach so, als ob halt Deutschland komplett wollen würde, dass man halt einfach nicht selbstständig ist.
So. Ja. Ja, ich glaube, leider ist es halt auch so. Das ist halt dieses alte Geld, das noch herumschwirrt und diese paar Familien, bevor ich jetzt hier als Verschwörungstheoretiker dargestellt werde, es ist halt einfach so. Es gibt einige Familien, die ja, sei es jetzt Bitburgers, Boschs, keine Ahnung, sonst irgendwer, das ist halt einfach sehr zentriert in Deutschland, geschichtlich bedingt und ja, als Selbstständiger, du musst entweder diesen Threshold schaffen und irgendwann so viel Kohle verdienen, dass du dir das leisten kannst, selbstständig zu sein, oder so ein bisschen nebenher rumstrampeln, das ist halt echt hart, also vor allem auch sehr, sehr schwierig für Leute, die eben dann Verantwortung haben, wie für Familie und andere Angehörige. Fast unmachbar.
Ich sag halt nicht, dass es halt nicht möglich ist, aber es ist halt einfach unfair irgendwie. Mhm. Also ich finde, also gerade wenn man halt jetzt sagt, du brauchst halt ja auch irgendwie eine Krankenversicherung, die dann halt auch noch in 40 Jahren halt irgendwie was zahlt und musst dich um deine private Altersvorsorge kümmern und so weiter. Und das ist in Deutschland als Angestellter einfach einfacher. So.
Ja, viel einfacher. Viel einfacher. Aber nochmal, um mit dem Mythos aufzuräumen, es ist nicht so, dass wenn man einmal privat versichert ist, nie wieder rauskommt. Es hat nämlich, als ich selbstständig war, haben mir alle davon abgeraten, geh bloß nicht zu einer privaten Versicherung, du kommst dann nie wieder raus. Bullshit. Sobald du wieder ganz normal angestellt bist, zack, bist du ganz ohne Probleme draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann wieder in eine gesetzliche wechseln kann, während man selbstständig ist. Dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ansonsten kommt man da ohne Probleme raus.
Als Angestellter auf jeden Fall, ja. Genau, das habe ich dann auch gemacht, weil es war halt einfach so hanebüchen, wie viel Geld wir für die Versicherungen dann zahlen mussten, weil die Kinder halt in der gesetzlichen waren. Und dann haben wir halt gesagt, so, okay, es macht halt einfach nur Sinn, dass man dann halt längere Zeit halt in Teilzeit geht und dann halt eben wechselt sozusagen.
Ja. Ja. Wobei, was ich daran vermisse, als ich noch privat versichert war, Gott sei Dank habe ich mir in dem Zeitraum alle meine Zähne machen lassen, weil das war halt krass, wie viel die zahlen, also wie viel die Privatversicherung dann doch an Sonderleistungen zahlt, was man jetzt in den gesetzlichen alles trotzdem noch aus eigener Tasche zahlen muss. Mhm. Schon auch absurd. Also das war ein unbeabsichtigter guter Move. Mal wieder Glück gehabt.
Sehr gut.
Zieht sich durch mein Leben durch. Okay, krass. Warst du also ziemlich lange selbstständig und deine Frau war also auch selbstständig. Das heißt, ihr wart beide so Freiliebende.
Nee, also sie war auch angestellt die ganze Zeit, bis zu dem Moment, wo dann das zweite Kind kam und da hat sie dann halt gesagt, okay, jetzt gehe ich sozusagen nicht in Elternzeit, sondern hat den Job sozusagen auslaufen lassen und ab dann waren wir beide selbstständig. Sie hat dann halt noch Auftragsarbeiten für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gemacht, damit sie halt aus dem Job raus gründen konnte. Und parallel aber halt unser Startup sozusagen mitgetragen. Und ja, genau, seitdem sind wir jetzt beide selbstständig. Ja. Okay. Also, beziehungsweise, wir haben einmal genau gewechselt. Genau.
Ja. Okay, cool. Und dann habt ihr Yay gegründet. Erzähl vielleicht nochmal, wir sind so mittendrin reingesprungen. Erzähl vielleicht mal kurz, was genau Yay ist. Ich meine, du hast schon angerissen, aber
genau. Ja, genau. Ja, du hast es eigentlich ganz zusammengefasst. Wie heißt es heute so schön, so Web-to-Print? Also es geht darum, du hast eine kleine geschützte Webseite, wo du ein Passwort für bekommst, wenn du bei uns in der Trial beginnst. Und da lädst du, so wie das früher bei Facebook mal so ganz simpel war, einfach Texte und Bilder hoch. Das heißt, du machst immer Einträge für den Tag. Hey, heute hat er angefangen zu laufen oder irgendwie sowas Schönes, lädst ein paar Bilder dazu hoch und speicherst das. Und dann hast du schon mal so das allererste Cloud-Backup von den allerwichtigsten Erinnerungen. Und vor allen Dingen hast du eine kleine Übersicht über, was war eigentlich wann. So, wie war das eigentlich mit dem ersten Zahn und wie war das eigentlich damals? Was der nette Effekt ist, was du dann entscheiden kannst, ist, ob du eben das Lesepasswort an deine Eltern weitergibst oder an deine Freunde oder an Verwandte, die dann einfach, anstatt dich ständig über WhatsApp zu fragen, hey, hast du mal ein aktuelles Bild von deinem Kind, kannst du denen das halt sozusagen geben. Die lesen halt die Geschichten mit und du kannst entscheiden, ist das jetzt eine Geschichte, die alle lesen sollen oder ist das nur eine Geschichte, die jetzt für mich ist? Und wenn du das alles fleißig machst und unsere Idee war eben, Eltern haben halt wenig Zeit, das heißt, es muss für die halt rucki-zucki gehen, mal so eine kleine Erinnerung halt irgendwie einzuschreiben. Und wenn du das aber relativ regelmäßig machst und das macht halt total süchtig, dann hast du irgendwann ja eine riesengroße Timeline. Und jetzt ist halt eben die Frage, was macht man mit diesem ganzen digitalen Kram? Und dann war unsere Idee, daraus kann man ein Fotobuch drucken. Und dieses Fotobuch ist eben inkludiert natürlich die Fotos, aber eben auch die Geschichten. Das heißt, es ist richtig schön gesetzter Text, was, wenn man schon mal irgendwie mit CeBIT oder so ein Fotobuch gestaltet hat, wo Text mit dabei ist, das ist halt schon ganz schön painful, das zu machen und mit Umbrüchen und was weiß ich was. Und das haben wir halt eben automatisiert, sodass du auf den Knopf drückst und aus deiner Yay-Line ein Fotobuch erzeugst. Und das drucken kannst bei uns. Wir haben da so einen ganz netten Hersteller gefunden, wo die Qualität ziemlich gut ist. Also man ist so ein bisschen unterverwöhnt von CeBIT. Das ist ja dann meistens so ein kleines, dünnes Papier irgendwie. Und der Druck ist immer auch so ein bisschen so lala, finde ich. Und bei unserem Hersteller ist das halt ein bisschen anders. Alle Leute, die bei uns das Fotobuch in der Hand haben, sagen so, oh wow, was ist das für eine geile Qualität. Cool. Und das hat man dann eben. Und das kannst du dir dann ins Regal stellen. Und wenn bei uns mal der Server abbraucht, oh Gott bewahre, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir haben 1000 Millionen Backups. Aber falls es dann doch mal der, oder du halt einfach sagst, hey, ich möchte das Abo nicht mehr weitermachen, dann hast du eben noch diese Bücher da und kannst sie halt immer durchgucken und bei uns auch nochmal nachbestellen, wenn es sein muss.
Cool, cool. Wo hostet ihr? Darf man fragen?
Mhm. Ich baue das alles selbst. Ich habe einen kleinen Hoster, Netcup heißen die. Die sind spezialisiert auf V-Server und Root-Server. Da habe ich mittlerweile so einen kleinen Cluster. Die haben dann auch so Optionen, dass man halt eben sein virtuelles LAN halt sich zusammenbaut und so weiter mit Verbindung dazwischen. Voll super Laden. Natürlich wenig automatisiert, also viel Hands-on so. Ich habe dann aber viel automatisiert mit Ansible und quasi mir diese ganze Infrastruktur irgendwie selbst gebaut, die man auch einfach kaufen konnte. Mhm. Aber dadurch, dass wir halt von Anfang an Bootstrap mit dem Unternehmen waren, war es halt einfach gar keine Option zu sagen, hey, lass mal irgendwie AWS kaufen.
Mega.
Das skalierte halt auch überhaupt nicht. Und wir wollten halt auch von Anfang an eigentlich anbieten, es ist halt Hosting in Deutschland, weil wir halt schon so das Gefühl hatten, dass halt gerade Eltern sehr sensibel sind im Sinne von Datenschutz. Und das war halt zu der Zeit, war das halt noch so voll das riesengroße Thema. Jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr so sensibel. Aber wir wollten halt irgendwie deutsches Hosting anbieten und macht ja auch Sinn. Und
ja. Genau. Mega cool, genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe sehr gehofft, dass du genauso antwortest. Nee, weil als Eltern ist es tatsächlich so. Also meine Frau ist da sehr stark dazu geneigt. Natürlich, wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe für alle Großeltern und so weiter. Und ich als jemand, der viel im Internet unterwegs ist, bin da immer ein bisschen skeptisch, mit Facebook meine Daten zu teilen. Es gibt jetzt auch, ich weiß nicht, ob dieses Thema wirklich eingeschlafen ist oder nicht, von wegen Datensicherheit der Kinder auch im Internet, aber es gibt aktuell eine Kampagne, oh Gott, wie heißt die denn? Ich glaube, deinkindauchnicht.de oder so. Da geht es darum, okay, dass so, würdest du so ein Bild von dir ins Internet stellen? So, dein Kind auch nicht. So irgendwelche Bilder von.
Ah, ich weiß, welche Kampagne du meinst. Also, die gab es auf jeden Fall schon mal aufgelegt mit einem der Ochsenknechts.
Ja, genau. Die habe ich vor kurzem gesehen. Ziemlich schockierende Bilder.
Die ist schon tatsächlich sehr alt. Die ist 2 oder 3 Jahre alt oder so. Wer Lust hat, was drüber zu lesen, wir haben immer einen coolen Blogartikel dazu geschrieben, Social Media Nein Danke oder so, heißt der, glaube ich, bei uns, also findet man auf unserer Seite. Und da geht es auch um das Thema eben, was postet man eigentlich alles und sollte man es halt wirklich posten? Und ich finde, wir haben lange gedacht, okay, wir holen auf jeden Fall Kunden auch von über Instagram und so weiter, indem wir die einfach anschreiben und irgendwie so. Aber das sind halt eben genau gerade die Eltern, die halt total happy damit sind, ihre Kinder eher auf Instagram zu posten mit so einem Smiley im Gesicht oder vielleicht sogar ohne Smiley. Und ich denke mir immer so, ja, das Kind kann ja noch nichts dazu sagen. Ja. Und das ist halt eben gerade die Schwierigkeit. Ich glaube, man kann es auch süß machen und man kann es auch so machen, dass es halt irgendwie nicht schockierende Bilder sind so. Aber ich glaube, es geht dann doch sehr schnell, dass man dann was postet, was vielleicht ein Kind, was bewusst entscheiden könnte, ob es das halt will, dass das seine Freunde sehen, halt eher Nein sagen würde. Und
Natürlich wirst du da nicht jeden von mit abholen, der jetzt auf Instagram Bilder von seinen Kindern postet, weil da geht es wahrscheinlich auch um andere Dinge. Da geht es nicht darum, das mit Oma und Opa zu teilen, sondern das ist ja schon eine breite Audienz, die dann wahrscheinlich jeder sehen kann, und das sind dann auch andere Hintergründe, whatever. gerade für die Leute, die das irgendwie privat machen wollen, also ich find die Idee mega, weil das ist für mich auch ein ganz großes Dorn im Auge, dieses auf WhatsApp, selbst wenn es eine private Gruppe ist, WhatsApp ist halt nicht privat einfach. Genauso wenig Telegram, genauso wenig, egal wo du es machen wirst. Also es gibt ein paar wenige vielleicht, wo man es machen könnte, aber das ist natürlich mega mit Anbindung dann auch an ein Fotobuch. Ich glaube, bei Google hat sowas auch mal gemacht, aber das druckt dann irgendwo, also erstens mal hast du deine Daten schon wieder bei Google, dann ist der Druck bekloppt. Also ich meine, ich habe jetzt eure Fotobücher noch nicht gesehen, aber dem, was du sagst, da schlägt mein Herz für, wenn ich so von Startups höre, die aus Deutschland das Ganze machen und das in Deutschland produzieren, weil gerade dieses kleine Unternehmen zu fördern, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Einfach für die Wirtschaft, einfach für das lokale Bewusstsein irgendwie.
Da sind wir dann auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Positionierung. Mhm. Ne? Wir haben halt irgendwann gesagt, so hey, wir werden auch nicht die Kommentarfunktion einbauen und die Like-Funktion einbauen, weil halt Like-Funktion bei Kinderbildern, wenn die Oma zuguckt, also kannst du auch einfach überall ein Herzchen dran machen. So. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden und haben halt einfach gesagt, es ist halt einfach keine weitere Social-Media-Plattform, sondern genau. Es geht darum, dass eigentlich, also ich würde fast tippen, dass 70% unserer Kunden halt auch einfach sagen, bei uns liest gar nicht jemand mit, sondern das ist halt wirklich mein Tagebuch für die Erinnerungen, die ich halt an meine Kinder habe. Speziell auch dafür gebaut, dass man dann halt irgendwann sagen kann, okay, das Kind ist 18, das Kind zieht aus oder vielleicht sieht es früher oder später aus. Aber dass man halt sagen kann, ja, hier ist deine Kindheit sozusagen gedruckt als Fotobuch. Ne? Und das finden Eltern schon auch attraktiv oder die Idee dahinter halt attraktiv. Andere machen quasi so Liebesbrief an ihr Kind, das finde ich auch eine voll schöne Idee, dass du halt einfach sagst, jedes Jahr oder alle 2 Jahre oder zu besonderen Anlässen oder so, setzt du dich hin, schreibst einen Brief an dein Kind und nimmst einen schönen Umschlag, ein schönes Papier, steckst den da rein und legst den in so eine Box. Mhm. Und die Box kannst du deinem Kind irgendwann geben. Und auch um halt einfach einen Blick zu geben, wo man hinterher auch als Eltern nach 3-4 Jahren sagt so, ich weiß gar nicht mehr, wie das zu der Zeit war. Meinst du wirklich, der war da auch so, so manchmal so unausgeglichen oder so? Und es geht ja auch irgendwie darum, nicht nur die schönen Seiten des Lebens halt festzuhalten, sondern auch die schwierigen Seiten. Und vielleicht werden die Kinder dann irgendwann auch mal Eltern und dann haben sie schon mal so einen Blick, so was bedeutet es, Eltern zu sein? Das ist so die Idee dahinter.
Ja, krass. Cool. Mega cooles Produkt. Ich möchte noch einmal von einer Story erzählen, die mir persönlich widerfahren ist, die jetzt auch mit Yay nicht passiert wäre. Wir hatten früher, also wir sind beide Android-Nutzer und wir hatten das Ganze auf Google Cloud Abonnement und haben halt dort unsere Bilder, jetzt auch vom ersten Kind, immer bei Google Fotos gespeichert, war alles super. Danach haben wir uns irgendwann Huawei-Handys gekauft, war zu dem Zeitpunkt auch kein Problem, war alles super. Und dann gab es halt einfach die Festlegung von einer Regierung, auf die wir überhaupt nicht einwirken können, womit wir auch überhaupt nichts zu tun haben. dass,
kein Play Store.
Dass halt einfach dass Google nicht mehr mit Huawei zusammenarbeitet. Und seitdem, das war auch echt so ein Punkt, über den wir immer noch sehr viel reden, weil meine Frau möchte die Bilder nicht verlieren. Auf der anderen Seite können wir halt nicht mehr die Fotos da hochladen. Können wir schon, aber über Riesenumwege und die Zeit hat man als Eltern einfach kaum. Ja, und jetzt ist alles lokal auf Handys und davon muss man Backups ziehen. Und der eine Teil der Fotos oder dieser Dokumentation des Kindes quasi ist jetzt irgendwo bei Google. Die andere ist hier lokal bei Huawei. Abfuck. Also.
Es ist irgendwie, es gibt doch so einen XKCD-Comic und der ist so nach dem Motto so, ich habe einen Kollegen und der möchte mir 1 GB Daten schicken. Und er überlegt halt so, was kann er halt so machen? Also, er möchte es nicht da und da hochladen und so weiter. Und es sind halt einfach so Probleme, wo man so denkt so, wir sind jetzt irgendwie im x-ten Jahrhundert und irgendwie muss das doch mal so gelöst sein. Und es ist de facto halt einfach immer noch schwierig für Endkonsumer zu sagen so, das ist meine Lösung für die Backups von meinen Fotos. Also
voll.
Dadurch, dass wir in diesen Bereich halt schon so reingesprungen sind, kenne ich jetzt ja halt ganz viele. Und manche sagen zum Beispiel einfach, ich kann nichts anderes machen, außer dass ich halt alle 4-5 Monate kaufe ich mir halt einen USB-Stick, möglichst groß, gehe an allen Geräten vorbei, kopiere alle Dinger auf die USB-Sticks, nehme den USB-Sticks und lege ihn in den Schrank.
Und das ist die Backup-Lösung. Ja, genau. Und hofft, dass mit dem dann nichts passiert. Eigentlich braucht man noch Backups von denen. So irgend so ein, eigentlich brauchst du ein exakt. NAS-System mit RAID und oh mein Gott. Ja,
genau. Das ist dann das, was ich dann im Endeffekt auch gebaut habe. Ich habe mir halt ein NAS hier ins lokale Netzwerk gestellt und am coolsten wäre es noch, wenn es bei den Nachbarn stehen würde, wahrscheinlich. Aber immerhin, um dann halt eben die Cloud-Backups halt nochmal lokal sozusagen zu haben. Und irgendwie sowas wie Google Fotos oder so muss man sich wahrscheinlich holen. Wir haben jetzt gerade eine Kundin, die ist einer der allerersten Kundinnen und die hat ihre Bilder alle in Yay hochgeladen. Und ihr ist vor einem halben Jahr die komplette Festplatte abgeraucht mit allen Originalen. Und sie hat gesagt, so hätte ich jetzt euch nicht, jetzt mal ziemlich viel weg. Und sie überlegt jetzt halt, ob sie jetzt noch Data Recovery von der Festplatte macht, kostet aber irgendwie auch 1.000 Euro oder sowas. Also muss man sich dann halt schon irgendwie überlegen, ob man nicht dann halt mit denen, weil natürlich die Yay-Line ist halt nur so ein Pick von den allerschönsten Bildern sozusagen. Das ist halt längst nicht komplett, weil ja, man muss halt auch ehrlich sein, das macht halt auch dann einfach niemand, dass man halt so viel dann hochlädt. Aber immerhin, also, und sie hat halt Fotobücher gedruckt und so weiter und die hat sie halt auch auf jeden Fall da.
Cool.
Ja, komplexes Thema irgendwie, immer noch.
Mega. Nee, also ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee. Ich muss ehrlich sagen, als ich mich informiert habe darüber, also über dich so ein bisschen recherchiert habe, hatte ich das noch nicht so cool auf dem Schirm, wie jetzt, wo du es mir so ein bisschen auch erklärt hast und gezeigt hast. Das ist schon sehr stark.
Oh ja, also ich sag's dir, eine Webseite zu bauen, die, wo eine Person drauf geht und die Person sagt, ja geil, das brauche ich. Das ist die Königsdisziplin des Internets. Also das ist unfassbar, wie schwierig das ist. Ja. Also wir haben dann auch irgendwie, ich glaube, wir haben 5 oder 6 Mal unsere Webseite neu gemacht. Also komplett neu gemacht, auch anderes Design und hier das probiert und so weiter. Und jetzt haben wir eine Version, wo es halt ziemlich cool ist. Aber wir stellen auch immer wieder fest, dieses Gespräch, was wir sozusagen gerade haben, wo du halt irgendwie Sachen nachfragst und so weiter, ja. Dieses Sales-Gespräch, da ist halt einfach der Gründer der allerbeste. Und ich habe schon so viele Stories gehört, dass du ja irgendwann an einen Zeitpunkt kommst, wo du sagst, keine Ahnung, ich habe ein B2B-Produkt und ich brauche eigentlich ein Sales-Team, dass das halt für Startups so eine total schwierige Transition ist von der Gründer hört auf, die Sachen zu verkaufen und die Sales-Pitches zu machen, sondern halt das Sales-Team übernimmt. Weil als Gründer hast du halt einfach diese jahrelange Erfahrung mit deinem Produkt und vor allen Dingen mit den Customers deines Produktes, also mit deiner Zielgruppe. Und du weißt halt einfach genau, was du zu welchem Zeitpunkt, zu welcher Objection irgendwie sagen musst. Und deshalb ist es halt so einfach, vom Gründer zu einer Person zu verkaufen. Aber es geht bei B2C halt eben nicht. Du musst es halt irgendwie anders skalieren. Das ist so das aller Schwierigste. Ja. Eine Webseite zu machen, wo jemand drauf guckt und sagt, oh ja.
Ja.
Shut up, take my money.
Ja, es ist ja nicht nur die Webseite, es ist halt diese ganze Journey, so wo holst du die Leute überhaupt ab, so wer sind die Leute, die du abholen möchtest und dann die da drauf zu bekommen. Naja, nee, verstehe schon. Cool. Nee, also falls jetzt wieder jemand denkt, wie bei der Typo3-Folge, dass das hier eine Werbeveranstaltung ist, nein, ich bin einfach nur von manchen Sachen sehr faszinierend und sehr euphorisch und deswegen, ja, ich bin da einfach leicht zu begeistern, sagen wir es mal so. erinnert mich an die Simpsons-Folge. Ich bin ein sehr schwer zu beeindruckender Mensch. Oh, ein blaues Auto.
Ja, genau. Homer Simpson. Ach, naja. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo halt irgendwie Influencer Produkte in die Kamera halten. Und ich denke, es gibt Werbung und es gibt Werbung und es gibt Werbung. Also,
ja, stimmt.
Weißt du,
ja, voll.
Wir haben oft das Gefühl, viele Leute sind so allergisch geworden gegen Werbung, dass sie eigentlich gar nicht mehr zuhören, sondern ich kann es total verstehen, ja. Du wirst halt so voll bombardiert von allen Seiten, aber wenn man das mal runterdampft und du irgendwie, keine Ahnung, du willst ein neues Kinderbett kaufen oder so, was machst du? Also gehst du ins Internet und machst eine riesengroße Recherche? So, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gehst du halt eher zu deinen Freunden, die halt schon ältere Kinder haben und sagen, hey, ihr seid doch irgendwie viel verreist, was hattet ihr denn für ein Kinderreisebett? Mhm. Und sie sagen halt so, ah ja, nimm das. Dann kaufst du das doch, oder?
Ja.
Und es ist auch keine Werbung. Also es ist einfach nur eine Produktempfehlung. Und das ist super interessant, wie sensibel die Leute darauf geworden sind, ja, zu sagen so, oh Gott, willst du mir was verkaufen? Mhm. Und so, ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht möchte ich dir auch einfach was Cooles empfehlen, ja, ja, weil ich halt selbst davon überzeugt bin. Schwierig.
Also. Ja, voll, absolut. Aber mein Gott, also die Leute, die sich immer über Werbung beschweren, ganz im Ernst, ohne Werbung, es gibt ein sehr tolles Land, wo es keine Werbung gibt. Nordkorea nennt sich das. Also Kommunismus gibt es keine Werbung, da gab es überhaupt keine Werbung. Da gibt es nur Slogans an den Wänden. Und da gibt es dann halt auch nur ein Produkt, weil Werbung entsteht dann, wenn es halt einfach Konkurrenz gibt. Wenn zwei Konkurrenten dasselbe verkaufen wollen und dann müssen die halt Werbung machen und ein besseres Produkt machen als der andere. Von daher, ja. Werbung ist schon auch ein Indikator für einen gesunden Markt. Das passt schon. Also finde immer dieses, oh, überall Werbung. Wie gesagt, es gibt eine ganz tolle Alternative für keine Werbung. Ja. Naja. Okay, so, dann sind wir auch schon wieder mittendrin im Yay-Thema. Ihr habt das vor 7 Jahren, hast du gesagt, gegründet.
Wenn ich das jetzt noch auswendig wüsste. Ja, irgendwie sowas muss es. Ja, 15 meine ich. 15 oder 16, ja. Gegründet. Ja. Wir hatten halt natürlich noch nicht mal Ahnung, wie man Launch macht.
So. Ja. Aber wann kam die Idee?
Also, da kam die Idee. Also quasi das Produkt war dann schon da, weil wir es halt schon selbst benutzt haben. Und dann kam so die Idee, okay, lass uns mal anfangen, das an Leute zu verkaufen. Und so, okay, wie macht man das eigentlich? Und irgendwie. Dann ging dieser ganze Weg los.
Cool. Wie ist es, du machst das ja zusammen mit deiner Frau, wie ist es, ein Unternehmen innerhalb der Familie zusammen mit seinem Partner zu führen?
Mhm. Ich glaube, das ist die meistgehörte Frage, die wir halt irgendwie haben. Also wir sind dann jetzt aus Frankfurt umgezogen letztes Jahr, wohnen jetzt hier an der Ostsee in Sibstein, das ist in der Nähe von Neustadt in Holstein. Wir haben so 10 Minuten zum Meer und haben hier ein Mietshaus und ich sitze hier gerade in unserem Büro. Und meine Frau sitzt mir halt quasi gegenüber, also die ist so 2,5 Meter von mir entfernt. Und wenn wir Freunde haben und die gucken in unser Büro und sehen halt so, wie die Stühle so voreinander stehen, sagen sie so, und ihr sitzt hier den ganzen Tag zusammen? Und so, ja. Und dann so, und ihr seid beide zu Hause im Homeoffice? Ja. Und so, dann seht ihr euch ja den ganzen Tag. Und wir so, ja, und das ist voll gut. Und jedes Pärchen ist irgendwie bestimmt ein bisschen anders, ja, aber für uns ist es zu so vielen Teilen einfach nur ein positiver Effekt. Natürlich hat es auch so seine Nachteile, weil du musst halt in der Beziehung halt schon so stabil sein, dass du halt auch eben weißt, was braucht mein Partner jetzt auch businessseitig. Weil wir sind halt eigentlich sehr, sehr, sehr ähnliche Wesen und somit sind unsere Downswings halt auch parallel zu den Upswings. Und das Schwierige dabei ist, dass du dich dann natürlich auch gegenseitig runterziehst, aber auch gegenseitig aufbaust. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein, dass man da manchmal auch ein bisschen trennt oder ja, sich halt eben gegenseitig auch unterstützt. Das ist die große Challenge dabei. Aber sonst alles in allem, wir haben die Zeit so genossen, wo wir nur Yay machen konnten und halt einfach jeden Morgen aufgestanden sind und gesagt haben, hey cool, was ist heute für ein Tag? Machen wir heute Marketing oder machen wir Produktentwicklung oder machen wir besseres UX oder keine Ahnung, gucken wir uns an, was wir als nächstes Feature entwickeln oder quatschen wir mit unseren Kunden über das und das und so weiter. Und diese absolute Freiheit ist so das, was für uns das Attraktive von einem gemeinsamen Unternehmen halt irgendwie ausmacht. Ja. Und ich glaube, im Moment war es den Kindern halt sozusagen immer egal, aber die waren dann natürlich auch so, Mama, was ist eigentlich Yay? Und dann so, eine ganze Zeit lang haben wir auf Instagram Marketing gemacht und unser großes Kind meinte dann irgendwann so, Papa, wer ist eigentlich Instagram? Also, wir reden dann natürlich sehr viel auch übers Business während des Abendessens und so weiter. Und uns hat es nie gestört. Wir waren nie so, dass wir so gesagt haben, so, oh, und jetzt bis 18 Uhr wird gearbeitet und dann reden wir nicht mehr über das Business, sondern es ist viel mehr, gerade auch mit Kindern. Ja, du bist dann mal bist du der Kindererzieher, mal bist du der CTO, mal bist du der CMO und es wechselt immer, deine Rolle wechselt immer und den ganzen Tag auch über. Und es war nie so, dass wir gesagt haben, oh, es gibt so stringente Arbeitszeiten. Und ich glaube, da muss man Bock drauf haben. Ich glaube, da muss man der Typ für sein. Aber für uns steht da diese Freiheit einfach. Und das ist das Geilste.
Ja. Ja, cool. Und wie, weil du gerade gesagt hast, ja, wie machen wir das jetzt? Machen wir heute Marketing oder machen wir heute UX oder machen wir heute, arbeitet ihr dann zusammen an denselben Tasks oder splittet ihr euch auf, dass jetzt zum Beispiel deine Frau gerade irgendwie Marketing macht oder Kunden abtelefoniert, du programmierst irgendwas oder?
Also vorher haben wir halt so gedacht, naja, total easy, ich bin irgendwie der Entwickler und sie ist halt irgendwie keine Entwicklerin, also macht sie sozusagen alle Themen, die nicht mit Entwicklung zu tun haben. Und was wir über die Jahre gelernt haben, was halt besser funktioniert, ist halt eben nicht diese Aufteilung sozusagen in Aufgaben zu machen, sondern immer zusammen an derselben Aufgabe zu arbeiten, obwohl man dann natürlich von anderen Winkeln sozusagen arbeitet. Also zum Beispiel, wenn du jetzt halt sagen würdest, hey, dieser Monat ist unser Ziel, 20 mehr Customers zu bekommen. Wie können wir das machen? Okay, lass uns eine Marketingkampagne XY machen. Und dann ist es eigentlich immer so, dass da sowohl Nicht-Entwicklungsarbeiten als auch Entwicklungsarbeiten rausfallen. Also zum Beispiel, Imme macht dann das Visual mit Photoshop oder Affinity oder was auch immer sie gerade benutzt und fängt an, Pins in Pinterest zu machen. Und ich baue die neue Landingpage, keine Ahnung, irgendwie ein interaktives Element wie so ein Slider oder sowas hat. Also so, dass wir sozusagen zusammen an derselben Kampagne arbeiten.
Okay.
Oder andersrum gesehen, wenn wir halt irgendwie sagen, ah, wir haben irgendwie Kunde XY und der wünscht sich irgendwie das und das Feature und das bauen wir für sie, dass man sich dann zusammen hinsetzt und sagt so, hey, wie könnte das Feature aussehen, was möchte sie? Und das ist halt eben total wichtig, weil immer halt diejenige ist, die halt im Kundensupport mit den Kunden redet. Das heißt, sie hat einfach die viel besseren Einblicke in das, was der Kunde halt will und ich bin dann halt vielleicht derjenige, der halt besseres UX kann. Aber im Endeffekt kann sie halt sozusagen den Haken dran machen, kann sagen, ja, das ist, glaube ich, das, was der Kunde sich halt vorstellt. Mhm. Und das hat sich halt als so viel effektiver herausgestellt, dass wir sozusagen am selben Makrothema arbeiten, aber halt durch unterschiedliche Softs oder Skills sozusagen dazu da hinzufügen.
Ja. Ja, verstehe. Cool, schön, ja, klingt plausibel. Ja, das heißt, Corona hat euch eigentlich auch gar nicht so wirklich erwischt, oder? Ihr saßt wahrscheinlich davor schon zusammen und danach zusammen und währenddessen.
Ja, es war natürlich eine harte Challenge, weil das war halt gerade in dem, also ich war 6 Wochen in das Frankfurter Büro von Lilidu gefahren, dann haben sie es zugemacht. somit war es für mich halt, also für mich war eher die Umstellung, im Büro zu sein und vor Ort zu sein und dann war es wieder ins Homeoffice zurück, aber es war natürlich in dem Sinne halt ein bisschen schwierig, dass ja die Kita zu war und wir dann halt eben 2 Kinder zu Hause hatten, noch unser Startup machen wollten und halt einfach keine Kinderbetreuung mehr hatten. Das war schon eine sehr anstrengende Zeit für alle, aber vom Business her war es für uns natürlich gut, weil die Leute sich natürlich umgeschaut haben nach dem Motto, alles online ist ja mehr geworden, sag ich mal, zu der Zeit und die Leute haben sich halt umgeschaut mit, okay, jetzt haben wir noch weniger Kontakt zu unseren Großeltern und nicht mehr in Person, was können wir da machen? Und zu dem Zeitpunkt hat sich eben auch RTL Hessen bei uns gemeldet und hat halt so gesagt, ja, wir sind auf der Suche nach Corona-Geschichten oder ich glaube, Imme hat es gepitcht tatsächlich. Ja genau, sie hat es so gepitcht, cool. So nach dem Motto, wir sehen halt, dass wir halt viel mehr Sign-Ups haben als vorher und es gibt so viel negative Corona-Berichterstattung, wir hätten halt eine positive Geschichte und sie fand es halt total geil und dann sind halt irgendwie 2 jüngere Mädels zu uns nach Hause gekommen und wir haben halt irgendwie so einen kleinen Familiendreh gemacht und so, es war halt so ultra süß. Und ja, genau, also es war halt persönlich anstrengend, businessmäßig natürlich sehr gut, ja.
Cool, stark. Ja, hatte auch seine positiven Seiten, die ganze Nummer. Bei der Recherche über dich bin ich natürlich bei Twitter über eine Sache gestolpert, die ist omnipräsent, zumindest auf Twitter bei dir. Poker. Du hast auch vorhin kurz angesprochen, dass du irgendwie einen Online-Poker mit aufgebaut hattest. Du spielst selber Poker? Ja, genau. Wie kam es dazu? Was machst du da?
Also ich glaube, in der Zeit, wo Poker so richtig geboomt hat, haben wir einfach irgendwie als Jugendliche so zu Hause irgendwelche Homegames gespielt und am Anfang natürlich irgendwie um Nix und ein Apfel und ein Ei und so weiter. Und irgendwann wurden das dann so diese Sandgames und das eine oder das andere Spiel. Und mich hat das immer unfassbar fasziniert, das Spiel. Also ich war generell so, dass ich halt in viele Dinge so richtig tief eingestiegen bin. Also ich habe immer mal so das Hobby gewechselt und dann halt irgendwie das besonders tief gemacht und das besonders tief gemacht. Nur eigentlich Programmierung ist immer so gleich tief geblieben. Mhm. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und eben durch dieses, dadurch, dass ich dann noch in Frankfurt auch viel Poker gespielt habe und auch oft im Casino war, hat man dann natürlich so den Poker-Freundeskreis, also beziehungsweise eher Bekanntschaften, mit denen man dann immer mal am Tisch gesessen hat und so weiter. Und dann ist es ja auch so, man ist dann irgendwie in der Runde A und spielt halt irgendwie und dann ist halt irgendwie der Typ dabei, mit dem man gerade spielt und der sagt so, hey, du kannst doch mal bei mir zu Hause irgendwie vorherkommen und so kommt man dann irgendwie von A nach B. Und die hatten zu der Zeit, das war schon so declining Poker-Boom eigentlich, hatten die vor, eine Pokerschule zu gründen und hatten zwei gute Spieler und die auch dann Teaching gemacht hätten und so weiter. Und die haben halt versucht, eine Online-Plattform dafür zu bauen. Das war auch so extern gefundet und so. Also es war eigentlich so alles richtig so Startup-Struktur. Ist dann nicht ganz aus den Kinderschuhen rausgekommen, aber ich habe dann da viel an der Plattform gearbeitet. Und somit war das immer sowas, was mich immer so begleitet hat dann irgendwann schwieriger war, als dann Online-Poker komplett in Deutschland verboten wurde. Und eigentlich jetzt, seitdem wir nach Schleswig-Holstein gezogen sind, wo Online-Poker erlaubt ist, als einziges Bundesland in Deutschland, habe ich gesagt, ach cool, ich kann halt eigentlich wieder so total stressfrei Online-Poker spielen. Und habe das letztes Jahr tatsächlich wieder angefangen. Und deshalb sind wahrscheinlich die letzten Tweets viel von mir von Poker. Und man muss das immer so ein bisschen selbst verarbeiten, sonst frisst es einen auf. Ich mache es aber so hauptsächlich als so Mental Challenge, weil viele wissen das eben nicht. Poker ist ja halt natürlich ein Glücksspiel. Aber du kannst es halt in einer gewissen Weise halt ziemlich gut den Ausgang des Spieles, nein, nicht den Ausgang des Spieles, aber du kannst den Verlauf des Spieles halt gut beeinflussen. Mhm. Und das Witzige dabei ist, meine Analogie ist immer so, du spielst Tennis und du schwingst den Schläger immer gleich und manchmal geht der Ball ins Netz und manchmal geht der Ball rüber. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball halt rüber geht, ist halt 80% und dass er ins Netz geht, ist 20%. Mhm. Du kannst aber nicht beeinflussen, wann der Schläger was macht. Mhm. Du kannst halt immer nur deinen Arm sozusagen richtig bewegen. Und wenn man dann den Leuten erklärt, was ist Varianz? Naja, Varianz ist halt einfach, dass du 5-mal ins Netz schlägst und der gute Pokerspieler schwingt beim 6. Mal immer noch dieselbe Armbewegung. Mhm. Anstatt zu sagen, oh shit, jetzt habe ich 5-mal hintereinander verloren. Vielleicht mache ich ja doch mit meinem Arm irgendwas falsch, weil ich schlage ja immer ins Netz. Mhm. Weil das ist das, was der Mensch sozusagen beobachtet. Ja, der Mensch sieht immer nur das Pattern und denkt halt, Mann, ich stehe immer in der falschen Schlange im Supermarkt. Ne? Und die Schwierigkeit beim Poker ist halt eben zu sagen so, nein, ich stehe halt 20% in der falschen Schlange und 80% in der richtigen Schlange. Und jetzt hat es mich halt 5-mal erwischt, dass ich in der falschen Schlange stehe, aber zu 80% stehe ich halt in der richtigen Schlange und ich muss halt sozusagen meinen Stiefel weitermachen und weiter spielen. Und das ist halt eben das, was mich beim Poker halt so fasziniert. Jeder kann gewinnen und die guten Spieler können halt darüber hinwegsehen und können halt sagen, okay, das war jetzt halt einfach dieser 20% Ausgang und das ist völlig normal und noch im Rahmen der Varianz und ich muss halt nichts in meinem Spiel verändern.
Ja. Cool. Bevor ich die nächste Frage stelle, möchte ich nur noch mal kurz klarstellen, Poker ist nach wie vor ein Glücksspiel und bitte seht das nicht als irgendwie Einkommensmodell ein, denn da kann man... Ja,
sehr guter Hinweis. Also alle Leute, die denken, dass man mit Poker schnell reich wird, das ist halt die größte Misconception der Welt. Du siehst halt immer nur so Poker im Fernsehen von World Series of Poker und so weiter. Ey, Leute, die Jungs, ja, die sitzen den ganzen Tag vorm Rechner und berechnen, ob sie das richtige Play machen. Also, macht es nicht, um schnell reich zu werden. Das funktioniert nicht.
Ja, auch, und genau das war die Frage, zu der ich kommen wollte. Also ich selber kenne jemanden, der sich mit Poker irgendwie sein Studium finanziert hat. Ich hatte vor kurzem hier einen Gast, den Florian Walter, der dieselbe Geschichte erzählt hat, dass er einige Jahre von Poker gelebt hat. Wie sieht es da bei dir aus? Machst du das, also ist es für dich wirklich ein mentales Training oder sagst du auch, okay, du hast jetzt eine Rate von, keine Ahnung, 60% oder so, die du gewinnst, die dann auch tatsächlich irgendwie Gewinn bringt? Das ist nicht, dass du davon leben kannst, aber...
Ich hatte mal so eine Phase während des Studiums, wo ich aufgrund des geringen Stundensatzes in der Agentur so festgestellt habe, oh ja, mit Poker mache ich halt einfach den höheren Stundensatz so, wenn ich halt irgendwie abends losziehe und morgens um 4 Uhr, 5 Uhr nach Hause komme. Da hatte ich schon mal so eine kleine Phase, wo, da habe ich aber nicht davon gelebt, sondern da habe ich halt so, das sozusagen als Hobby gemacht und dann halt festgestellt, okay, es ist mehr als das andere Programmierer-Hobby, was zu dem Teil wirklich dann auch nur ein Hobby war. Oder ein Job war. Aber nein, im Moment nicht. Also meine Mental Challenge ist halt wirklich, Limit für Limit sozusagen zu schlagen. Und ich habe da so ein Ziel, was ich so erreichen will. Und da bin ich jetzt so ganz langsam auf dem Weg. Aber in Centbeträgen im Moment noch. Also auf keinen Fall was, wo man von leben kann. Es ist eher so dieses, ja, cool, irgendwie den ganzen Tag programmiert und jetzt mache ich halt irgendwas Entspanntes und setze mich dann unten in den Sessel vor den Kamin und dann schmeiße ich halt irgendwie Poker an und spiele irgendwie noch eine Stunde, während meine Frau die Kinder ins Bett bringt oder so.
Okay,
ja. So eher. Aber,
okay, cool.
Ja, ich glaube, ich bin auch zu, ich bin halt zu, ja, wie soll man das sagen, zu mental zu instabil, um das, glaube ich, den ganzen Tag machen zu können, weil das ist halt einfach, man hat halt keine Vorstellung, was das halt bedeutet, wenn es halt normal ist, dass du in dem einen Monat das Zehnfache an Gehalt bekommst und in dem anderen Monat das Fünffache an deinem Gehalt verlierst. Und du musst halt trotzdem immer noch jeden Tag zur Arbeit gehen. Also ich bin so in awe von den Leuten, die das halt beruflich machen und beruflich machen können und dauerhaft Profit machen. Das ist für mich so ein Buch mit 7 Siegeln, wie man das halt nur von dem Mentalen her, vom technischen her kann ich es mir vorstellen, aber nur vom Mentalen her aushält.
Ja, ja, krass. Ja, aber wie du schon gesagt hast, das ist natürlich so die Creme de la Creme und man sieht nicht die Leute, die in Zelten auf der Straße schlafen, deswegen so. Das ist ja immer das so, man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs.
Ja, und vor allen Dingen guckt euch an, was diese Leute halt durchgemacht haben, um da zu sein, wo sie halt sind. Jeden professionellen Pokerspieler, den du fragst, wie oft bist du pleite gewesen, der sagt halt mindestens 2-mal. Und also, pleite im Sinne von, du musst dir Geld leihen, damit du nächsten Monat nicht auf der Straße bist. So pleite.
Ich habe noch ein paar Blitzfragen. Ich habe immer am Ende meiner Interviews Blitzfragen und die würde ich dir gerne noch stellen. Du solltest die schnell, also aus dem Bauch heraus beantworten, kannst aber gerne darauf eingehen und erklären, wenn du möchtest, wieso und was. Alright, dann Blitzfragen. Mac oder Windows?
Windows.
Schon immer?
Ja, tatsächlich. Und ich kann mit allerbesten Gewissen sagen, dass ich beides benutzt habe, weil wir bei Lilidoo war ich dann sozusagen forciert, Mac zu benutzen. Und verdammt nochmal, ich hätte es in meinen Vertrag schreiben sollen. man kann nicht mehr umschulen, wenn du für immer Windows benutzt hast und auch Windows professionell benutzt hast. Ich glaube, es ist noch so ein Unterschied, wenn du einfach nur ein Consumer bist, dann ist es halt mittlerweile ja irgendwie alles gleich. Aber ich meine, man braucht mittlerweile kein, eigentlich so ein Windows-System mit WSL 2 ist im Moment eigentlich ein Windows Linux-Hybrid-System, aber ohne den ganzen Hassel von Virtualisierung, sondern du kannst halt einfach deine Konsole aufmachen, hast ein Linux da. Und ich finde es halt einfach im Moment die beste Maschine, um Webentwicklung zu machen.
Mhm. Okay, cool. Smartwatch oder Dumpwatch?
Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich die Frage verstehe.
Also trägst du eine Smartwatch oder eine Watch ohne Smart-Funktionen? Also eine normale digitale Uhr oder Automatikuhr?
Dann Dumpwatch.
Ja, Dumpwatch, genau, okay. Genau. Hattest du schon mal eine Smartwatch schon mal ausprobiert?
Nee, gar nicht. Ich bin zwar natürlich irgendwie mit dem Internet connected und so weiter, aber ich muss es nicht. wenn ich dann mit dem Internet connected sein will, kann ich mein Smartphone aus der Tasche holen. Das ist schon okay.
Perfekt. Okay. Team Dumpwatch also. Sehr gut. Light Mode oder Dark Mode?
Dark Mode. Ja, das ist ganz eindeutig.
Im IDE und auch sonst überall oder nur im
überall.
IDE? Okay, überall.
Alles ist bei mir dark. Twitter ist dark, meine IDE ist dark. Ich war einer der allerersten Beta-Tester von GitLab Dark Mode. Und also jeder, der mich als Kunden hat und einen Dark Mode hat, der kennt mich, weil ich halt immer die ganzen, weißt du, wie das ist, dann hast du dann doch irgendwo schwarze Schrift auf schwarzen Hintergrund und Philipp schreibt dann den Bug-Report. Ne? Definitiv Dark
Mode. Okay, geil. Spaces oder Tabs?
Spaces.
Weil präziser. Oder Gewohnheitssache.
Das ist ja so die älteste Diskussion im Internet. Ja. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, in irgendeiner Form eine Präferenz zu haben. Okay. Spaces einfach, weil es die meisten Coding-Standards halt irgendwie drin haben. Es könnten genauso gut Tabs sein. Mittlerweile finde ich, mit den IDEs, die wir mittlerweile haben, ist es so unrelevant geworden. Du klickst einfach Convert und fertig.
Mit Prettifier. Und dann kannst du ja auch noch bei den Tabs die Spaces-Anzahl definieren und so. Das stimmt. Noch eine viel ältere Diskussion. Kaffee oder Tee?
Kaffee, definitiv. Ein Entwickler ist ein Gerät, was Kaffee in Code umwandelt. Also ich bin definitiv dieses Gerät.
Okay. Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel. Ich habe in der Hochzeit, wo wir am meisten zu arbeiten hatten im Startup und ich parallel natürlich auch noch die Festanstellung hatte, bin ich jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden, habe meine 2 Stunden am Startup gearbeitet und habe dann noch meinen normalen 100% Tagesjob gemacht. Definitiv früher Vogel und abends bin ich dann einfach nichts mehr zu gebrauchen. Ich gehe dann halt relativ früh schlafen und ich kann jedem nur empfehlen, der Produktivität sucht, finde halt heraus, ob du der frühe Vogel oder oder die Nachteule bist. Das ist halt einfach unbeschreiblich, wie gut das funktioniert, wenn man das für sich herausgefunden hat und festgestellt hat, was man ist.
Ja, absolut. Da gebe ich dir zu 100% recht. Wobei Andrew Huberman behauptet, dass Menschen dazu gemacht sind, am Tag zu funktionieren. Deswegen behauptet er, dass die frühen Vögel trotzdem produktiver sind. Aber aufgrund meiner Lebenserfahrung und den Menschen, die ich kenne halt auch sehr viele Leute, die einfach nachts super produktiv sind. Ob das gesund ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Es ist auch bestimmt nicht dauerhaft gesund, unter 6 Stunden am Tag irgendwie zu schlafen. Aber gibt ja gute Alternativen.
Eltern kennen diesen Trick.
Exakt.
Ja. Okay. Virtual Studio Code oder IntelliJ?
IntelliJ. Ja.
Okay. Ja, PHP Storm wahrscheinlich.
Dein Way to go. Das ist seit Jahren die beste IDE dafür. Ich glaube, Visual Studio hat da echt aufgeholt, aber das war halt dann, irgendwann war es dann halt die einzige Entscheidung dafür und seitdem bin ich dabei geblieben.
Ja, klar. Okay. Firefox oder Chrome?
Chrome.
Desktop oder Laptop?
Mittlerweile Laptop. Ich war ganz lange Verfechter vom Desktop, weil es halt einfach so besser abzugraden ist. Aber es gibt mittlerweile so viele Laptops, die auch dieses Modulare halt eben übernehmen. Wenn man jetzt nicht darauf angewiesen ist, einen Mac zu haben, kann man sich halt eben einfach auch einen guten Laptop kaufen, wo man vielleicht nochmal das ein oder andere Upgrade machen kann. Und deshalb bin ich da jetzt ein bisschen umgeswitcht, weil ich es dann doch ganz nett finde, unten vorm Kamin zu sitzen mit dem Laptop auf den Knien.
Mhm. Was ist ein gutes Windows-Laptop? Ich kenne mich da null aus.
Es gibt mittlerweile, ich vergesse immer den Hersteller, und als ich mir dann jetzt letztens einen neuen Laptop kaufen musste, hatte ich leider den Hersteller komplett vergessen und ich habe es auch einfach nicht mehr gefunden. Jetzt habe ich es gerade wieder vergessen, irgendwas mit Plattform-Bild oder irgendwie sowas. Okay. Und die haben halt eben, da kannst du halt sozusagen, also du kaufst halt nicht Laptop-Modell XY, sondern du kaufst halt einen Bär bauen und baust dir da alles rein, was du brauchst. Okay, krass. Was halt schon mal vom Prinzip her so ganz anders. Ich habe auch zum Beispiel auch so Kopfhörer, die modular sind. Wenn meine Muschel kaputt geht, dann bestelle ich mir einfach die Muschel nach. Und das, finde ich, ist halt so der Way to go, wie es nachhaltig ist und nicht halt irgendwie wie der Mac, wo die Tastatur kaputt geht und du halt irgendwie den Lüfter neu kaufen musst. Und es denkt so.
Absolut, absolut. Ich liebäugle auch die ganze Zeit mit einem Fairphone als nächstes Telefon, weil es einfach Sinn macht, dass die Ersatzteile, dass es Ersatzteile dafür gibt und dass du selbst wieder auseinander und zusammenbauen kannst, so wie früher.
Ah, guter Punkt. Da muss ich mich jetzt auch mal informieren, dann werde ich mir das mal reinziehen, was das ist, ja.
Ja, ja. Homeoffice oder Onsite, das erübrigt sich bei dir eigentlich, aber ja.
Ja. Ich war schon immer, also in meiner ganzen Selbstständigkeit war ich nie on-site. Natürlich gab es dann immer mal Phasen, wo man dann öfters bei dem Team halt in dem Office war oder so, aber ich war nie der Office-Mensch. Ich bin irgendwie, ja, ich weiß nicht. Okay. Ich war, als die Pandemie einbrach und alle so, oh Gott, Homeoffice, und wie machst du das den ganzen Tag? Und ich so, ich habe mein Leben dafür trainiert.
In diesem Moment habe ich mein Leben trainiert. Geil.
Genau.
Okay, super. Und last but not least, Notizblock oder Handy?
Oh, mal so, mal so. Ich habe in den letzten Monaten gelernt, dass super viel passiert, wenn man mit der Hand schreibt. Und ich kann eigentlich gar nicht mehr mit der Hand schreiben. Macht aber trotzdem für gewisse Bereiche voll Sinn. Und sonst bin ich der absolute Trello-Fan. Also bei mir ist, ich habe irgendwie alles im Trello. Mhm. Und ja, gut, eine To-Do ist halt, habe ich noch, aber so eher, ja, hybrid, würde ich sagen.
Okay, spannend. Cool, das war's auch schon mit den Blitzfragen. Philipp, cool. Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend. Es hat mir sehr viele Insights gegeben. Also ich fand's sehr, sehr cool.
Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Development environment.